möchte noch ein Gebet sprechen. Deine Treue ist grenzenlos. Deine Liebe ist jeden Morgen neu. Deine Güte, dein Rufen erschallt an diesem Morgen. Ewiger dreieiniger Gott, wir sagen Dank. Dank, dass wir Gerufene sind und dass wir Berufene sind, deine Ankunft zu erwarten. Danke, dass du uns nicht in Unwissenheit gelassen hast. Danke für das große Geschenk des Glaubens, welches sich hat keiner kaufen können. Aber du, Herr Jesus Christus, hast es erkauft für uns, dass Glauben möglich ist und Rettung möglich ist. Was bist du für ein Gott, der doch die finsteren Dinge kennt, der durch sie gegangen ist, der durchgehalten hat, der dennoch gekommen ist, obwohl du uns kennst. Herr Jesus Christus, was bist du für ein Herr? Danke, dass du heil machst, dass du der Heiland bist und dass du weißt, was ein jeder von uns heute Morgen braucht, wie er gekommen ist, ob stark oder schwach, krank oder gesund. Herr, du weißt es. Heiliger Geist, schließ das Wort auf, sodass wir es vernehmen als ein Wort für uns, für unser Leben. Schließ es auf als ein Wort, das uns Ewigkeit eröffnet, Ewigkeit, die wir wirklich glauben, die im Heute beginnt. Ehre sei dir und Anbetung. Amen. Heute kommt der Predigttext aus dem Markus-Evangelium. Ich lade euch ein, dass ihr das 13. Kapitel zu Hause komplett lest. Ich nehme einige Akzente aus diesem Kapitel und die haben es in sich, denn sie sind an dich und mich gerichtet. Damals das erste Mal an die Jüngerinnen und Jünger und im Weiteren, weil Jesus gestern, heute und morgen derselbe ist, heute auch für uns. Ich lese also aus Markus 13 die Verse ab 31 und bis 34 und dann den 37. Vers. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. An welchem Tag oder zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Passt auf und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt kommt. Was ich euch sage, das sage ich allen: Bleibt wachsam. Jesus Christus, der gekreuzigt und auferstandene, er kommt. Und wenn wir jetzt der Adventszeit erneut Erinnerung schenken, und mit Erinnerung ist ja manches da in uns, es fängt mit dem Duft an, es fängt über die Gedanken an, welche Kerze man angezündet hat oder welches Kekschen man in besonderer Weise mag, wie die Atmosphäre sein muss, weil wir so ja sind. Wir sind ja alle Genießer. Wo haben wir das eigentlich her? Wo haben wir eigentlich das her nach dem Schönen? Also es ist ja unterschiedlich betrachtet, das Schöne. Der eine sagt, das ist schön, der andere sagt, das ist schön. Aber dass wir Ausschau halten und gerade in dieser Zeit so das Schöne auch bestaunen wollen und irgendwo die Atmosphäre auch so sein soll, dass sie ein irgendwie anmutet, so ganz, ach so warm. Ist es nicht schön? Der Kamin ist an, die Kerze ist an, die Kekschen sind da und die Ente ist im Backofen. Was will die Seele mehr? Es gibt ein Meer. Es gibt ein Meer in der Weise, dass das ein nettes Erinnern ist, gar keine Frage, und ich liebe es auch, diese Zeit. Für mich ist diese Weihnachtszeit, die Adventszeit, fast die schönste Zeit im Jahr. Und doch ist man gefährdet, die Wachsamkeit gerade in so einer schönen Zeit an den Rand zu stellen, ja, hinten runterfallen zu lassen. Deswegen heute der Text: wachsam zu bleiben, wachsam zu sein. Wachsam zu sein, Jesus kommt. Einer der großen Lebensfehler ist, so meine ich, dass man sich in tausend Dingen verlieren kann, auch in dieser Zeit. Man ist ja gestresst. Ich habe gestern ein Lied gehört von Kalau, heißt er mit Vornamen. Wie heißt der Vornamen? Daniel Kalau. Und dieses, da ging es um weniger. Da war die Einladung in diesem Lied, weniger zu nehmen, aber das intensiv. Und der Liebe Raum zu geben. Der Liebe, die einen Namen hat, Jesus Christus. Der große Lebensfehler ist, sich in tausend Sachen zu verlieren. Ich weiß nicht, wo du dich im Moment gerade verlierst oder wo du verloren scheinst, weil Menschen dich in ein Verlieren geschickt haben. Weil du nicht weißt, wie es weitergehen wird. Weil du vielleicht eine Diagnose gestellt bekommen hast und du sagst, ja, ich habe hier tausend Dinge, die spinnen in meinem Körper. Der macht nicht mehr, was ich will. Tausend Dinge, die einen, wenn wir nicht aufpassen, daran hindern, Gott Raum zu geben. Gott, der sagt, ich komme. Ich komme wieder und diesmal komme ich nicht als dieses kleine Kind, sondern ich komme als der Herr der Herrlichkeit, so wie wir es gesungen haben. Und die Frage ist, ob unser Tor, unser Lebenstor, unser Leben offen ist dafür und ob wir bereit sind, tatsächlich ihn zu erwarten, also wach zu bleiben. Sollte Jesus eventuell vorüberziehen bei den Emmaus-Jüngern nach seiner Auferstehung, hat er zumindest den Eindruck erweckt, auch vorbeizugehen. Und ich glaube, das geschieht auch hier und da. Da, wo wir keine Bereitschaft signalisieren, da wir uns vergaloppiert haben in den Dingen, die uns gefallen, Tausende. Da, wo andere Dinge Raum greifen, wo vielleicht Eitelkeiten eingezogen sind, Zerstreuung. All das ist etwas, was uns vom Wesentlichen, nämlich mit ihm ganz nahe unterwegs zu sein und ihm hineinzulassen und ihn zu erwarten als der Kommende, als der, der dann tatsächlich über einem jeden das sagt, was in Gerechtigkeit zu sagen ist, jedem Einzelnen. Und es wird auch keine Diskussion darüber geben, ob es denn der Herr ist. Wenn er kommt, so ist es in Kapitel 13 beschrieben, in Macht und Herrlichkeit, wird jeder es sehen. Er wird auf Wolken kommen und er wird dieser Erde entgegenkommen und jeder wird es bekennen. Es wird der, der ungläubig war, andersgläubig war, wie auch immer, auch der Gläubige wird erkennen, jetzt ist der Tag da. Er ist da. Sollte ich an diesem Tag eventuell unvorbereitet denken? Wie ist das, wenn ich jemand erwarte, auf deren Ankunft ich eigentlich mich freue? Und das ist eine Frage, ob das so ist. Ob du dich im tiefsten deines Herzens freuen würdest, wenn dieser Tag wie ein Dieb in der Nacht kommt, ganz schnell? Würdest du dich freuen? Das ist eine sehr persönliche Frage, ich weiß. Aber ich habe sie mir auch gestellt. Würde ich mich wirklich freuen oder müsste ich mich in irgendeiner Weise ängstigen? Weil ich in meinem Leben etwas vorfinde, was diesem Wesen, diesem königlichen Herrn, diesem Herr aller Herren gar nicht begegnen könnte. Weil Finsternis bedeckt die Erde. Und hier und da ist Finsternis auch in unserem Leben zu finden, in meinem Leben. Finstere Gedanken, finsteres Tun. Wie ist das? Würdest du dich freuen, wenn Jesus jetzt heute wieder käme? Vielleicht heute Abend, heute Nacht, würdest du dich freuen? Wenn du sagst für dich, ja, ich kann spontan sagen aus freien Stücken, ja, Herr, komme und ich freue mich. Dann sage ich, halt dir diese Freude und halt dir diese Wachheit. Aber da, wo du weißt, da ist eine Blockade, vielleicht auch mehrere Blockaden, da lade ich dich ein, wach zu werden. Wach zu werden, wie ich selbst eingeladen bin, wach zu werden. In Römer 13, der 12. Vers, da heißt es, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Es ist nicht mehr lang hin. Und wir müssen uns aber dann nicht aufmachen und sagen, so, und jetzt muss ich meine Maschine hier oben im Kopf anstellen und sagen, so, was ist denn jetzt schon gekommen und auf welchem Zeitstrahl sind wir der Weltgeschichte? Ich sage dir, lass es sein, weil Jesus genau so zu seinen Leuten spricht, darüber müsst ihr euch keinen Kopf machen und auch keine Sorge. Hört auf, darüber nachzudenken und vielleicht Bücher zu wälzen. Und selbst im Wort Gottes so unterwegs zu sein, dass du für dich einen Zeitstrahl eröffnest. Nur Gott weiß, wann dieser Tag ist. Wir alle miteinander sind in der Endzeit, seitdem Jesus auferstanden ist von den Toten und zum Vater in den Himmel gegangen ist. Wir sind in der Endzeit unterwegs. Und ich finde es angenehm, wenn wir lesen in diesem Text, wenn wir lesen davon, dass wir uns nicht sorgen müssen. Das steht etwas weiter vorne, dass wir uns nicht sorgen müssen darum. Und deswegen lade ich ein, dass wir der Sorge den Rücken kehren und der Wirklichkeit seiner Kraft Raum geben. Wachsam zu bleiben und unterwegs zu sein, das bedeutet hier in diesem Text, dass wir Menschen des Tages sind, die doch immer wieder erleben müssen, dass sie auch in dunklen Abschnitten unterwegs sind. Jesus sagt seinen Leuten in diesem ganzen Kapitel, dass man vor Gerichte gezogen wird, dass es Verschwörung gibt, Kind gegen Vater, Eltern gegen Kind, Eltern gegen Kind, dass es Situationen geben wird, wo man Finsternis erlebt in der Weise, dass man seinen Glauben nicht mehr frei aussprechen darf, davon Zeugnis ablegen darf, keine Lieder mehr laut singen darf, sich nicht versammeln darf, das, was wir als Vorrecht erleben, vielleicht sogar als Selbstverständnis, vielleicht sogar so dran gewöhnt, dass wir uns so treffen können, dass wir eigentlich gar keine Probleme haben. Deswegen müssen wir über die ganz kleinen Probleme sprechen, die so am Rand uns auffallen. So kleine Probleme, die dann ganz groß werden, weil wir haben eigentlich keine Probleme. Wir sind versorgt, wir sind bekleidet, wir haben Nahrung, wir haben Essen. Wir haben Gebäude, in denen wir unterwegs sein dürfen und Gott die Ehre geben. Wir dürfen öffentlich es bekannt machen. Jesus macht darauf aufmerksam, dass es andere Tage gibt. Und diese anderen Tage sind auf dieser Welt. Es sind dunkle Tage, es sind schmerzreiche Tage. Aber es sind Tage, wo Jesus selbst sagt, ich bin bei euch und ich werde euch das Richtige in den Wort in den Mund legen, wenn ihr vor Gerichte gestellt werdet. Der Heilige Geist wird euch führen und wird euch Dinge verdeutlichen. Ihr müsst euch nicht davor Gedanken machen, sondern ich werde euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben. Und unsere Zeit, diese Zeit in unserem Land, braucht auch das rechte Wort. Es braucht Menschen, die wachsam sind und sagen, ich möchte von diesem erleben, was ich selbst in Anspruch nehme, dass ich um Vergebung weiß, dass ich weiß, wo ich mit meinem Schatten hingehen darf, wo ich mit meinem Schatten hingehen darf ins Licht und weiß, hier ist Befreiung, weil Jesus mich befreit. Wo ich mich mit den Gedanken, die mich quälen, zu Jesus gehen darf und erlebe, wie er mir zusagt, deine Schuld ist dir vergeben, du bist frei. Sie hat kein Anrecht mehr auf mich, dafür habe ich bezahlt. Und jetzt leb im Licht und sei wachsam. Wir warten auf den Tag, der Herr wird kommen. Verliere nicht den Mut. Verliere nicht den Mut, auch in den Kämpfen deines Alltags. Wir erwarten eigentlich den Tag Gottes wie jemand, der ein Kind erwartet, der sich unglaublich freut. Der merkt, da bewegt sich was. Also wir Männer können nicht mitsprechen. Wir können manchmal mitfühlen. Aber das, was ihr als Vorrecht habt, ihr edlen Frauen auf dieser Welt, die Kinder bekommen konnten oder können, das ist ein unglaubliches Geschehen. Ihr erlebt eine Ankunft noch ganz anders als irgendjemand anders. Und diese Ankunft bereitet vor und man bereitet sich zu und man erwartet etwas und es kommt. Und so ist eigentlich das Erwarten zu verstehen im Bild, dass wir so Gottes Kommen erwarten. Warum Zeit verlieren, sich über die Nacht zu beklagen, wo das Licht des Tages erwartet wird? Warum sich aufhalten? Und das passiert sehr, sehr stark, so empfinde ich das, dass sehr, sehr stark Menschen sich aufhalten, über die Finsternis zu reden, über das, was an Finsternis auf dieser Welt passiert. Man ist schneller über schlechte Nachrichten im Gespräch, als über gute Nachrichten, die in der Bibel stehen. Die beste Nachricht, die es gibt. Warum ist das so? Warum hat man sich daran gewöhnt oder warum ist man da fast mit in einem Club? Im Club der Negativsprecher. Im Club der Beschreiber dessen, was alles nicht so läuft. Wie kommt das? Wie kommt dieses Gift? Wie kommt es in deinen Kopf, in dein Herz, aus deinem Mund, in mein Herz und dann auf den Mund und zum anderen hin? Wo ist dieses Licht, was uns doch zugesagt ist? wach zu bleiben und nicht schlaff zu werden. Schlaffheit befällt einem sehr schnell, wenn die erste Liebe vergessen wird. Auch davon können wir ein Lied, manche singen von uns. Wenn die erste Liebe geht, hat sich so unglaublich verliebt. Es ist zur Liebe geworden. Und auf dem Weg wurde sie immer oberflächlicher. Sie ließ sich nicht mehr beschreiben. Sie ließ sich nicht mehr malen. Sie ließ sich nicht mehr fühlen. Und man bleibt in einem gewohnten, einem Weitermachen. Aber ohne Ausbrüche der Liebe, ohne Lebendigkeit der Liebe, ohne dessen, dass wir wartend, sehnsüchtig wartend, liebend unterwegs sind, eröffnet sich eine, darf ich es so sagen, eine Mittelmäßigkeit. Möchtest du mittelmäßig sein? Dann würden manche sagen, ja, ich wäre ganz zufrieden. Wenigstens Mittelmaß. So war es in der Schule, so war es im Kindergarten, so ist es am Arbeitsplatz. Ich bin nicht die große Leuchte, aber so Mittelmäßigkeit. Ich sage euch was, wenn es um den Glauben geht, wenn es um das geht, mit Gott unterwegs zu sein, wach, da gehören wir tatsächlich, und versteht es nicht als jetzt extravagant oder hochnäsig, wir gehören zu den Kindern des Höchsten. Und das ist unglaublich privilegiert. Du gehörst zu privilegierten Kindern des Allerhöchsten. Und das ist doch zu feiern. Und es eröffnet ein Wissen, ich bin ein Königskind. Du und ich, wir sind Königskinder. Und wir sollten aufhören, das in Frage zu stellen. Wenn die Gewohnheit Raum greift, dann eröffnet sich eine Schlaffheit, und wenn wir nicht aufpassen, geht unser Glaube. Tradition bleibt, Worte bleiben, aber es sind keine lebendigen Worte. Glaube dagegen ist brennend. Der Glaube hat eine Sehnsucht. Bist du jemand, der noch Sehnsucht hat? Bin ich noch jemand, der Sehnsucht hat nach Gott? Dass ich ihn tiefer kennenlerne. Die Beziehung zu ihm ist doch noch nicht fertig, die du mit ihm hast, die ich mit ihm habe. Meinst du, dass sie fertig ist? Das wäre ja jammerschade. Die Fülle des Glaubens ist da, wenn du dich diesem im Glauben stellst. Glaube ist beständiges Wagen. Ich wage es, einen Neuanfang. Ich wage es, dennoch zu lieben. Glaube ist wie, so beschreibe ich es mal, wie Feuer und Wasser. Es ist ein Feuer, was sich nicht löschen lässt. Und Glaube ist auf keinen Fall ein Beruhigungsmittel. Ganz furchtbar. Ganz schrecklich. Wenn Glaube ein Beruhigungsmittel ist, was soll denn dann geschehen? Dass du einschläfst? Ich glaube, dass wir als Christinnen und Christen in eine Liebesgeschichte hineingekommen sind. Da, wo wir zu Jesus Ja gesagt haben in unserem Leben. Da, wo wir zu Jesus Ja gesagt haben in unserem Leben und unserem alten Leben gesagt haben, das darf ein Ende finden. Ich kehre um. Ich verstehe für mich, ich darf umkehren. Halleluja, ich darf umkehren. Es gibt ein neues Leben in Jesus. Da begann eine Liebesgeschichte, und sie begann von Gottes Seite schon viel früher. Da warst du noch gar nicht, und da warst du ein Gedanke Gottes. Ein genialer noch dazu, wie es in einem Lied heißt. Und diese Liebesgeschichte soll eine Fortsetzung finden. Deswegen braucht unser Glaube eine Nahrung. Unser Glaube braucht das Wort, sein Wort, Gottes Wort. Und wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Also keine Lauheit, sondern Aufwachen. Und dazu, glaube ich, ist wichtig, dass wir viel wachsamer beten. Beten bedeutet, ein Licht in der Nacht anzuzünden. Jedes Mal, wenn du betest, wenn ich anfange zu beten, dann eröffnet sich, dass ein Licht sich entzündet. Und das ist großartig. Wachsamkeit des Gebetes. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Und dass wir nach oben schauen. Dass wir nach oben blicken. Gebet ermöglicht es Gott im Heiligen Geist, uns nahe zu sein. Da, wo wir beten, da, wo wir sagen, Herr, hier bin ich, so wie ich bin, da darf dir Gott und ist uns Gott nahe. Er befreit aus Einsamkeit. Gebet hilft dabei, diese Einsamkeit ein dagegen zu stellen. Ich glaube dennoch. Dennoch werde ich bleiben an dir. Dennoch. Gebet gilt dem Leben wie Sauerstoff. Ich wünsche dir und mir, dass dieser Sauerstoff Zufuhr bekommt in unserem Leben. Und Gebet ist wie der Herzschlag. Ohne Gebet wirst du merken, dass das Bibellesen, dass das Aufmerksamsein auf den Nächsten, auf meine Nächste, auf meinen Nächsten abnimmt. Von daher lass dich einladen. Sei wach, sei bereit und lass uns das jetzt entgegennehmen, was auf uns wartet. Die Liebeszeichen Jesu, die Siegeszeichen. Die Zeichen, in denen wir das Heil, in denen wir Gesundung, in denen wir Vergebung erleben. In Brot und in dem Kelch eröffnet sich das, dass wir das uns vergegenwärtigen, uns erinnern, dass er gestorben ist für uns, dass sein Blut er gegeben hat für uns, dass er sein Leib gegeben hat, um zu sagen, alles für dich, vertraue mir. Aber bleibe wach, werde wach. Ich komme in Herrlichkeit. Ich komme bald. Amen.